Gleich geht's los mit dem On The Way To New Work Podcast. Hier kommt noch ganz kurz der Werbeeinspieler und diese Woche ist es wieder unser Werbepartner Synology. Ihr habt es ja schon beim letzten Mal gehört. Ich bin in dem Team immer derjenige, der mit dem Thema Cloud kommt. Alle denken, ich habe doch alles in der Cloud. Aber gerade wenn ich große Datenmengen habe, wie wir das jetzt mittlerweile haben durch die vielen Filme, die wir auch veröffentlichen, haben wir bei uns eine Synology NAS stehen, also fünf Festplatten aneinander und mit der Synology Hardware und der Software dann so verknüpft, dass es wie ein Laufwerk am Rechner ist. Und das Großartige, dieses Laufwerk wird dann komplett synchronisiert in die Cloud. Und bei uns sind das einige Terabyte, fast 100 Terabyte mittlerweile, die dort lokal liegen, aber gleichzeitig in die Cloud geladen werden. Und das funktioniert über Synology. Geht mit G Suite, geht mit Office 365. Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Service. Wenn wir den Jungs schreiben, wenn wir Probleme haben, den Jungs und Mädels selbstverständlich, wenn wir den schreiben, wenn wir Probleme haben, dann können wir einfach eine E-Mail hinschicken. Und ihr habt als Zuhörer vom On The Way To New Work Podcast die Möglichkeit unter newwork@synology.com, das schreibt man synology.com, zu schreiben und bekommt dort individuelle Beratung. Finde ich eine gute Sache. Schaut mal rein. Wie gesagt, wir haben es auch und ich kann es eben nur aus erster Hand sehr empfehlen, denn das läuft bei uns sehr zuverlässig.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
Christoph Magnussen
und Michael Trautmann. Und wir sind heute in der Elbphilharmonie, im Hotel der Elbphilharmonie. Wir nennen jetzt nicht den Namen, weil sonst müssen wir wieder sagen Werbung. Aber in einem wunderschönen, ruhigen Raum. Die Konferenz ist in vollem Gange. Wir haben gerade Mittagspause und sitzen zusammen mit zwei Wunschgesprächspartnern, die wir auf einer anderen Konferenz kennengelernt haben. Und zwar mit Sarah Treutlein, Solution Owner bei SAP für den Bereich Worklife und Günther Pecht, Innovator und New Work Enthusiast.
Absolut. Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Christoph, du wolltest es nochmal einordnen ein bisschen,
genau, das Gespräch? Genau, also zwei Sachen sollte man einordnen. Hier ist richtig was los, ne? Also wir haben uns gerade durch eine Crowd durchgekämpft und einen ruhigen Raum erkämpft. Das muss man sich mal verbildlichen hier. Das ist echt Action hier. Also New Work geht echt ab. Und wir hatten ja schon Kollegen von euch im Podcast von SAP. Deswegen, das ist hier kein SAP-Werbe-Podcast, sondern ihr macht halt so viele Sachen, die wir teilen wollen und ihr teilt es eben nach außen. Und das ist großartig. Deswegen sitzen wir heute hier zusammen.
Genau. Vielen Dank. Willst du mal anfangen, Sarah? Wie bist du die geworden, die du heute bist?
Ja, wie bin ich die geworden, die ich heute bin? Gute Frage. Ich wollte eigentlich immer was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich Medien- und Kommunikationsdesign studieren. Das war mein großer Traum. Alles, was toll, bunt ist, ne? Klar, das war zu der Zeit, wo ich studiert habe, auch ich hatte das Gefühl, jeder will das irgendwie machen, aber ich war natürlich fest davon überzeugt, ich kann das viel besser als alle anderen. Am Ende des Tages ist es Wirtschaftsinformatik geworden.
Wow. Das geht. Okay. Ich muss ein bisschen was zu dem Sprung erzählen.
Die ganze Story dahinter ist etwas ausführlicher. Nein.
Doch, erzähl ruhig, wir haben die Zeit, ja.
Okay, also. Ich wollte mich damals tatsächlich, also ich habe mich für den Studiengang beworben, dann darf man eine ganz tolle Mappe kreieren mit Designs, die man gemacht hat. Dann wird man zu einem Vorauswahlgespräch eingeladen an der Uni. Bin ich auch hingegangen. Dann sitzt da ein Professor, der natürlich schon ganz viel Erfahrung hat in dem Themenbereich und guckt sich die Mappe an. Und ich fand den leider irgendwie ein bisschen doof. Und der war so eingebildet und hat sich dann meine Mappe angeschaut und meint, na, man sieht ja schon, dass sie Erfahrung haben und das machen sie nicht so schlecht. Aber da fehlt der rote Faden in ihren Bildern. So, dann habe ich gedacht, ja, mit meinen jungen 20 Jahren habe ich gedacht, ach, dir gebe ich einen roten Faden. Habe die Bilder genommen, habe in jedes Bild einen roten Faden reingemalt und habe die Mappe angegeben. Ja.
So habe ich dich kennengelernt, Sarah.
Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert.
Ganz stark.
Genau, es ist nicht Medien- und Kommunikationsdesign geworden. Ich mache trotzdem viel in dem Themenbereich. Ich kann viel anwenden, was das angeht bei uns im Alltag.
Du bist vom Studium direkt zu SAP gekommen, oder?
Ich bin während dem Studium zu SAP gekommen. Wow. Ich habe als Werkstudentin angefangen, bin relativ schnell in das Team von Günther gewechselt und habe da meine Leidenschaft für das Thema Future of Work entdeckt. Also cool. Das eigentlich die Leidenschaft für das Thema Menschen am Arbeitsplatz. Leuten zu helfen, Leute zu motivieren, wie sie ihr ganzes Potenzial entfalten können, sich Gedanken darüber zu machen, was auch für mich persönlich wichtig ist. Also das sind alles Dinge, die sind eigentlich mit meiner Arbeit bei SAP erst gekommen. Mhm. Habe mir vorher nie Gedanken drüber gemacht.
Aber erzähl doch mal den Sprung von Design zu Wirtschaftsinformatik. Ja. Ich sehe Verbindung, aber ich weiß nicht, ob meine Verbindungen die richtig sind.
Ja. Ich war überrascht. Also ich habe mich willkürlich noch natürlich auf Fächer beworben, die Wirtschaft im Namen haben, ja, im Studium. Ich dachte, kann ja nicht schaden, ne? Und das ist dann so der Backup-Plan. Wurde dann für Wirtschaftsinformatik genommen. Hatte keinen Schimmer, was das ist. Also wirklich gar keine Ahnung. Bin da in die erste Vorlesung reingegangen und dann kamen die erstmal mit Informatik um die Ecke. Und ich dachte, oh, okay. Einsen und Nullen, ich verstehe nichts. Aber komischerweise hat mich das wirklich angefixt. Ja? Also wirklich die Tatsache, dass ich es nicht konnte, dass ich keine Ahnung hatte, was es ist. Und doch am Ende des Tages das tatsächlich sehr kreativ war. Mhm. Ja? Also man kreiert ja was ja, am Ende dann wirklich auch benutzt wird oder eben potenziell auch sehr schön aussehen kann. Bei SAP streiten sich ja so, teilen sich die Geister, was Schönheit angeht, der Produkte, die wir kreieren. Aber es hat eben, wie gesagt, man hat viel Spielraum, man hat viel Möglichkeiten, kreativ zu sein und sich selbst zu entfalten.
Ja, ich glaube eben auch, dass das Design-Talent Wirtschaftsinformatik extrem gut steht. Das ist für mich eine ganz großartige Kombination.
Eine großartige Kombination. Ja.
Und was für eine coole Haltung, dann zu sagen, gut, dann gehe ich halt in einen Bereich und probiere es aus. Ne?
Vorher mache ich nochmal schnell einen roten Faden.
Ich sage immer, das ist das Beste, was mir je passiert ist, dass ich da nicht genommen wurde. Ja. Also cool. Es war wirklich das Beste. Super. Sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
Günther, bei dir ging die Reise ein paar Jahre vorher los?
Nicht, ja, zwei, drei, ja.
Hast du gut gehalten?
Was soll ich sagen? Klassischer geradeaus Werdegang, habe mit 18 das Abi geschmissen, habe mir gedacht, ich stelle meine Arbeitskraft der freien Wirtschaft zur Verfügung, habe eine Kneipe aufgemacht, habe da 3 Jahre Kneipe gemacht, war eine spaßige Zeit, aber irgendwann dachte ich mir, der jede Nacht um die Ohren hauen, so irgendwie so richtig doll ist das auch nicht, ein bisschen was willst du auch in deinem Leben machen. Bin dann in die Unternehmenswelt eingetaucht, habe als Kommissionierer bei Rewe im Lager gearbeitet, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen und dachte mir dann so nach einem halben Jahr, das ist wahrscheinlich nicht das, was du dein Leben lang machen willst, also ab zur Schulbank zurück, habe abends dann parallel mein auf zweitem Bildungsweg, Abendgymnasium, mein Abi gemacht dann ging es relativ straight forward, habe ein halbes Jahr an der Uni Karlsruhe Informatik studiert. Saß in den Mathe-Vorlesungen drin, dachte mir, ich habe noch nie Mathe in meinem Leben gehört, Axiom-Beweis, dachte ich mir, Dankeschön, das war's, das ist nicht meine Welt hier. Hab dann Nachrichtentechnik an der FH Mannheim studiert, also sehr technisches Ding, war schon immer Musiker. Ich habe damals übrigens Abi abgebrochen, weil ich den großen Traum hatte, Rockstar zu werden.
Oh.
Wir sind kurz vor der Osteuropa-Tour, die wir geplant hatten, sind wir auseinandergegangen als Band.
Was für eine Band war das? Was für eine Musikrichtung?
Das war die große Zeit der neuen Deutsche Welle. Also insofern, es war schon ein paar Tage vor dem
Boss. Das ist geil. Kein Scheiß. Das spiele ich morgens mit meinen Kids immer. Ne? Also wenn die haben Alexa und Echo im Kinderzimmer stehen und spielen neue Deutsche Welle und die beiden kennen die ganzen Songs mittlerweile.
Klar. Das ist großartig. Ich war auch in Plattenfirmen, war dann bei Sony damals in Frankfurt. Hinter dem Kollegen saß dann hing das Bild von Donna Summer, wer sie noch kennt. Ne? Dachte ich mir schon, oh, das wird heute nichts hier mit meinem Ding. Bekam als Feedback, tolle Musik, aber deine Texte sind sozialpolitisch zu aggressiv. Wow. Also das war's dann mit meiner Musikerkarriere. Hab dann Nachrichtentechnik studiert, weil ich schon ein bisschen techie war. Ich habe Synthesizer gespielt, war so mein großer Traum, du baust deine eigenen Synthesizer. Ne? Also, damals noch mit Puddies und Kondensatoren und Corner und Rumpelstöpsel hier. Habe mich dann entschieden, es gab dann 2 Fachrichtungen im Hauptstudium, entweder analoge Nachrichtentechnik, also die ganze Satelliten- und Funkübertragung oder digitale Nachrichtentechnik, also Vorläufer von DSL, ATM und Co. Habe mich dann für den digitalen Ast entschieden, habe das Studium dann auch mit viel Leidenschaft durchgezogen, weil ich es einfach super spannend fand. Ich bin ein Mensch, der immer seine geistigen Herausforderungen braucht, sonst verkümmere ich und habe dann ein halbes Jahr in der Bude in Karlsruhe gearbeitet, Softwareentwicklung, hatte dann die Möglichkeit, mich bei der SAP zu bewerben, gab es ein Assessment Center, die wollten mich komischerweise, haben sich alle so ein bisschen lustig gemacht über meinen Lebenslauf, aber das war mir auch egal. Und das war jetzt vor 23 Jahren.
Und so lange bist du dabei geblieben?
Solange bin ich, habe ich es ausgehalten. Ja, solange bin ich dabei geblieben. Auch da straightforward Karriere. Mein, habe gefragt, wie sind wir zu dem geworden, was wir heute sind. Da zählt natürlich gerade die SAP-Zeit maßgeblich trägt dazu bei. Hat kleine Entwickler angefangen, Kundenmeldungen bearbeitet, meine ersten Programmchen geschrieben. War eine tolle Zeit, muss ich sagen, mit Kunden zu interagieren, von denen zu lernen, was sie umtreibt, welche Probleme sie haben, was wir eigentlich lösen wollen mit unserer Softwarelösung, welche Kundenprobleme, fand ich eine sehr lehrreiche Zeit für mich. Ja, dann ging es so ein bisschen aufwärts, ne, klassische Karriereleiter hoch, wurde mal Development Manager, dann hat man mich zum Chefarchitekten, zum komischen Projekt, das da Vienna hieß, aus dem dann schließlich By Design wurde, das erste Cloud-basierte ERP-Lösung der SAP.
Guck mal, da kann man nicht sehen, jetzt für euch Hörerinnen und Hörer, da kriegt Christoph sofort ein Leuchten in die Augen.
War eine sehr anstrengende, coole Zeit. Und da muss ich sagen, habe ich das erste Mal so richtig so diese dunkle Seite der Macht erlebt. In so einem Großunternehmen sehr viel Politik, sehr viel Sichtbarkeit immer. Ich habe mit Vorständen interagiert, mit Aufsichtsräten, die heute noch existieren.
Und hast du die Gründer erlebt in der Anfangszeit? Die Gründer, hast du die noch erlebt?
Den Hasso habe ich erlebt, war gerade in der Zeit mit By Design, der Dietmar. Einer unserer Gründerväter ist leider ein Jahr, nachdem ich reingekommen bin, raus in den Aufsichtsrat. Den habe ich nicht mehr so live erlebt. War, glaube ich, so der gute Geist in der SAP. Der Vater Hopp, haben wir zu ihm gesagt. Ne? Und habe da dann für mich irgendwann entschieden, es war so 2007, 2008, weißt du, da war es dann so, ja, wir verraten dem nichts, wir halten die Informationen zurück und kreuz und quer und BCC in E-Mail-Verkehrs und Kalender zumachen und es dürfen nur ein paar Leute sehen, wo du bist und so. Aber ich sagte irgendwann, so möchte ich nicht arbeiten. Ich bin dann raus aus der Rolle und habe mir dann so einen kleinen Freiraum geschaffen. Da war ich jetzt auch erfahren genug und hatte auch entsprechend Ruf in der SAP, mir so einen kleinen Bereich aufzubauen, wo wir das Thema Innovation aufgebaut haben. Konnte die letzten 8 Jahre, 10 Jahre auch kontinuierlich aufbauen und habe dann auch für uns in unserem kleinen Bereich, unserer kleinen Insel, so ein bisschen diese New Work Praktiken eingeführt. Habe den Ricardo Semmler gelesen, Maverick, ein super spannendes Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Und war total begeistert, wie der seinen Laden umgekrempelt hat und habe mich damals so richtig ergriffen und habe dann bei uns auch viel neue Praktiken, neue Arbeitsweisen versucht zu implementieren. Mit Erfolgen und Misserfolgen ist schon schwierig, so eine bestehende Struktur auch umzudrehen. Ja, und bin jetzt seit, ich glaube, 4 Jahren jetzt auch draußen so unterwegs mit den Erfahrungen, die wir sammeln. Und muss sagen, das wird ja jährlich wächst die Community. Wenn du guckst, der erste Xing-Event, auf dem ich war vor 2 Jahren, da waren wir in Berlin, so ein kleines Hinterzimmer da irgendwo, ne? Und jetzt sitzen wir hier in der Elbphilharmonie, ist schon bombastisch.
Ja, cool.
Das bin ich.
Sehr, sehr cool. Sehr lustig, dass bei SAP scheinbar viele ehemalige Musiker beschäftigt sind. und auch, dass diese Firma ja so solche Biografien, auch wenn da jetzt der ein oder andere gelacht haben mag, aber ja auch zulässt. Das ist ja nicht das, was du bei einem DAX-Konzern in Deutschland so erwartest. Finde ich schon mal spektakulär. SAP ist ja eine Company, die Weltruf hat, die eine der wenigen deutschen Firmen, wenn nicht die einzige deutsche Firma, die in dem digitalen Space auf Weltniveau mitspielt. Ich weiß nicht, in wie viel Prozent aller Firmen der Welt ab einer bestimmten Größenordnung ihr eine Rolle spielt, aber in irgendwelchen Transaktionen seid ihr immer dabei. Also ihr habt eine Weltbedeutung. Wie hat euer Unternehmen, du hast es jetzt lange begleitet, dieses Wachstum verkraft und wann hat sich das quasi gezeigt, dass sich eigentlich Dinge ändern bei euch? Also Konzerne sind ja normalerweise immer ein bisschen langsamer und ihr scheint ja aber schon länger über New Work nachzudenken.
Wir haben tatsächlich 2008 war für uns so der Wendepunkt als Firma. Wir sind bis 2000, würde ich sagen, oder 2002 sind wir relativ konstant organisch gewachsen. Ne? Wir wurden in den 90ern, ich war einer der in der großen Welle des riesigen R3-Erfolgs, der damals gesucht worden ist, Händering am Arbeitsmarkt. Wir sind sehr organisch gewachsen. R3 hat uns damals ein bisschen überrollt in Erfolg. Wir haben dann auch viele Leute im Jahr 2000 mit reingenommen, einfach damit wir die Arbeitskraft haben. War damals relativ schwierig, auch Leute zu finden nochmal. Es war die New Economy-Zeit. Ne? Alle wollten irgendwie digital und Internet und alle wollten schnell reich werden.
Jeder wollte ein eigenes Portal.
Ja, genau. Ne? Haben wir auch noch probiert, das Portal. Ne? dann haben wir hatten bis dahin zu dem Zeitpunkt eine relativ starke organische Wachstumsstrategie und maximal so ein bisschen Tuck-in-Akquisitionsstrategie, ne? Haben dann so 2005, glaube ich, angefangen, auch über größere Akquisitionen nachzudenken, um das Wachstum zu beschleunigen. Und hatten dann 2008, glaube ich, so unseren Tiefpunkt erreicht in der SAP, wo wir einfach gemerkt haben, so wie wir in der Vergangenheit gearbeitet haben, also sehr stark funktional zergliedert. Der Solution Owner wusste, was der Markt braucht, hat eine Spezifikation oder ein Requirements-Dokument geschrieben, hat es dem Product Owner oder Product Manager gegeben, der Product Manager hat es dem Entwicklungsleiter übergeben, der hat daraus eine Spezifikation gemacht, der Architekt hat aus der Spezifikation eine Architektur gemacht, die Entwickler haben gemäß der Architektur und der Spezifikation Features gebaut.
Stille Post
und sehr, sehr arbeitsteilig, sehr wasserfallartig, vom initialen Kundenkontakt bis zur ersten Auslieferung des Produkts waren Zyklen von 2 Jahren. Also, und da haben wir gesagt, Leute, wir müssen hier was ändern. Bis wir was ausliefern, hat sich der Markt schon wieder und der Kundenwunsch schon 3-mal wieder verändert. Ne? Hasso war damals eine große treibende Kraft, 2008, hat gesagt, wir müssen Design Thinking, also besser verstehen, was der Kunde braucht. Was wir dann auch sehr konsequent machen, eben, dass auch jeder Entwickler rausgeht und die Kundenprobleme sieht, weil jeder nimmt ja was anderes wahr. Ne? Und deswegen war uns auch immer wichtig, dass die Menschen, die an der Lösung arbeiten, auch das Problem verstehen.
Mhm. Vielleicht gehen wir mal auf Hasso Plattner und auf das Thema Design Thinking ein, weil es wahrscheinlich nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer kennen. Der hat ja in Stanford die D-School und dann auch in Potsdam gegründet. Wie ist das passiert? Wo hat er die Inspiration dazu bekommen?
Oh, da stecke ich jetzt nicht in seinem Kopf drin. Ich höre auch nur die Geschichten, die er wahrscheinlich auch hört. Ne? Ich glaube, er ist einfach, wer Hasso kennt, der weiß, er ist einfach ein umtriebiger Mensch, der will, dass die Firma wach bleibt und innovativ bleibt. Und ich glaube einfach, dass es durch seine Beziehung, er ist ja immer schon im wissenschaftlichen Bereich auch vernetzt gewesen, dass er da in Stanford mitbekommen hat, was da läuft und wollte, glaube ich, hat es für sich entdeckt und wollte auch in der Firma, in der SAP eben ein neues Arbeitsmodell etablieren und hat es dann für sich dann auch entdeckt, dass er da rein investieren will und muss, um es der SAP entsprechend zur Verfügung zu stellen. Also
hört sich auf dem Papier einfach an, wenn du sagst, okay, führen wir Design Thinking an, selbst wenn der Gründer sagt, wir machen das jetzt. Wie groß war der damals?
Boah, jetzt fragst du mich was. Ich würde mal schätzen 50.000, keine Ahnung.
Kannst du das ein bisschen beschreiben, was das gemacht hat mit der Organisation? Weil das wäre so, wie man heute sagt, New Work und mach mal, ist ja nicht so.
Ja gut, wir haben es nicht nur einfach so gemacht. Ne? Wir hatten eine relativ lange Pilotphase auch in-house. Ne? Es gab so ein relativ kleines Team, damals in Walldorf, ich erinnere mich noch, die das Thema Design Thinking und Design Driven Development vorangetrieben haben. Mit denen war ich damals schon relativ früh im Austausch, haben das relativ schnell auch für uns entdeckt, dass eine coole Methode ist und eine coole Gedankenwelt dahinter, ein cooles Mindset dahinter und haben dann sukzessive das in die verschiedenen Teams rausgerollt. Also es war jetzt kein Big Bang, wir haben da sehr viel Erfahrung gesammelt. Viele haben sich erstmal auch rein durch die Methodik geändert, also wie gehe ich da jetzt raus? Ich mache 360-Grad-Research, gehe mit dem Kunden raus, interviewe meine Kunden, ne, frage die, was sie eigentlich umtreibt. Eher so ein bisschen über die Methodik, aber auch immer so der Versuch, welche Idee steckt denn dahinter? Für mich ist Design Thinking mehr eine Haltung als ein Prozess. Ne? Mhm. Der Prozess von Design Thinking hat sich mittlerweile schon 10-mal gewandelt. Ich blicke da auch gar nicht mehr durch, wann jetzt welcher Schritt irgendwie was zu tun ist. Ne? Für mich eher das Thema...
Die Attitude ist wichtig. Jeder kann sich selber bauen. Ne? Also zumindest muss nicht... Ich finde auch das Sklavische nicht so gut. Sarah, hast du das im Studium schon kennengelernt? Ist das, oder hast du das bei SAP erst?
Witzigerweise überhaupt nicht. Hätte man jetzt wahrscheinlich erwartet. Ich bin 2011 in die SAP gekommen und das war eigentlich schon mit in der DNA dabei bei SAP. Also ich bin da reingekommen und alle haben zu mir gesagt, ja, dann, wir machen heute so einen kleinen Design Thinking Workshop, um mal ein Thema zu erarbeiten. Und ich gucke, Design Thinking? Wir kleben Post-its. Ich so, wir kleben Post-its? Okay. Es wird bunt. Ja. Aber das war ganz natürlich und das ist heute tatsächlich, also bei uns im Team ganz klar, in jedem Raum, überall liegen Post-its rum, alles, was wir gemeinsam erarbeiten, da nimmt man zumindest Techniken aus dem Design Thinking heraus und wendet die im Alltag an. Und ich glaube, das ist das, was du gerade gesagt hast, ne? Das ist ein Teil von einer Denkweise. Es geht nicht um den Prozess dahinter, dass man jeden Schritt genau korrekt in der richtigen Reihenfolge macht, aber dass man sich die Offenheit behält, eben einfach mal auch mit anderen Perspektiven an Themen ranzugehen.
Ich glaube, du hast in so einem kleinen Satz jetzt fallen lassen, worauf es wirklich ankommt, gemeinsam arbeiten, ne? Jede Perspektive reinholen. Das
ganz
ist eigentlich
wichtig,
das Entscheidende.
Ja,
ne?
Genau. Und das auch wieder, wenn wir jetzt auf Produkte bei SAP gucken oder zumindest auch vor allem bei uns im Bereich, wir machen nichts, ohne mit einem Kunden gesprochen zu haben, um ganz klar zu verstehen, was braucht der Markt tatsächlich am Ende des Tages.
Ich mich mit und Christoph dann auch, weil ich so begeistert erzählt habe, wir haben uns mit Salesforce ein bisschen beschäftigt, die uns erzählt haben, dass sie ihr Tool, ihr Kerntool, also die Datenbank, die CRM-Datenbank nutzen auch, um ihre, also ja, unsere Kunden sind die Personalabteilung, also unsere Kunden sind die Mitarbeiter und wir haben die beste CRM, also Aussage Salesforce, der Lösung der Welt, wir wären ja bescheuert, wenn wir nicht unsere ganzen Mitarbeiter auch mit diesem Tool bespielen würden. Also wir haben einen sehr starken Ansatz nach innen, kundenorientiertes Denken. Wie ist das bei SAP? Wie seid ihr da aufgestellt im Thema Human Resources, Nutzung von Software? Ihr habt ja was erfunden, was ihr neulich uns mal gezeigt habt. Das ist sehr, sehr spannend. Vielleicht erzählt ihr mal über das Projekt.
Möchtest du?
Gerne. Also gut, generell Human Resources bei uns bei SAP, meine persönliche Wahrnehmung ist, die sind sehr stark mittlerweile eben auf die auch Customer Experience ausgerichtet. Ne? Also sie gucken sich jetzt ganz extrem an, was sind denn die Touchpoints der Mitarbeiter mit HR und mit dem Unternehmen und wie können wir da die Experience der Mitarbeiter so toll gestalten, dass sie daran auch tatsächlich Spaß haben. Ja? Und da spielt natürlich auch unsere Lösung eine Rolle, die wir entwickelt haben, SAP Worklife. Und da geht es im Endeffekt um das Thema Wohlbefinden und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. So ein wichtiger Aspekt, wenn du deine volle Leistung entfalten möchtest, wenn du dein Potenzial mit einbringen willst, dann muss es dir gut gehen am Arbeitsplatz. Dein Umfeld muss stimmen, du musst dich mit deinem Unternehmen zu einem gewissen Umfang identifizieren können, dein Team muss passen. Also im Endeffekt muss so ein Match da sein, ja. Und es muss auch zum einen auf der organisationalen Seite sein, aber zum anderen eben auch individuell. Wie geht's mir denn persönlich, ja? Und genau diese Aspekte schauen wir uns in der Softwarelösung an. Wir geben dem Mitarbeiter die Möglichkeit, sich mitzuteilen und aber auch direkt ihm Vorschläge zu geben, wie er sich denn besser fühlen kann. Ja, also wir hören nicht da auf, dass wir sagen, okay, gib uns Daten. Ja, so typische Mitarbeiterumfrageansatz. Ich stelle 70 Fragen an meine Mitarbeiter. Ich gebe jetzt Datenpreis, aber was passiert am Ende des Tages mit den Daten? Erstens, ich habe keine Ahnung als Mitarbeiter. Ich hab gar nichts davon, die Datenpreis zu geben, weil ja, am Ende muss ich irgendwie noch einen Strategie-Workshop machen, weil aus der Umfrage rausgekommen ist, ich habe die Strategie nicht verstanden. Ja, aber ganz ehrlich, die Strategie ist mir wahrscheinlich sogar total Wurst. Also da ist überhaupt gar keine persönliche Komponente da. Und da gehen wir ganz stark eben auf diesen Aspekt Persönlichkeit. Was braucht der einzelne Mitarbeiter? Und wir wollen ihm ein Tool an die Hand geben, um sich persönlich auch weiterzuentwickeln. Ja, damit er dann am Ende auch wirklich seine volle Leistung im Unternehmen mit einbringen kann.
Das heißt, wie würde ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt ganz normal am Arbeiten bin, ist es wie Normalzugriff?
Hast eine kleine App auf deinem Handy, kannst dort Daten eingeben, also wirklich konkret zu verschiedenen Themenbereichen. Kannst dir aussuchen, Beispiele, was ist für mich Schlaf. Ja, also gehen wir auf die individuellen Themen, sind so Themen wie Schlaf, psychische Flexibilität, meine Ernährung. Ist ein relevantes Thema. Wie verhalte ich mich auch bezüglich Substanzenkonsum, ne? Auch durchaus Alkohol. Könnte ein Thema sein.
Das ist jetzt political so correct.
Ja, muss man. Genau, aber auch wie beeinflusst mich mein Arbeitsumfeld, ne? Also mein Team, meine Führungskraft, meine Arbeit.
Und das geben dann Leute bei euch dann ein und sagen, okay, das ist wie quasi ein Service vom Unternehmen, aber ich vertraue auch, dass da ordentlich mit umgegangen wird und das ist okay.
Ganz genau. Wichtiger Aspekt ist natürlich Vertrauen. Da kommen wir eigentlich noch zum Thema, was ich vorhin vergessen habe zu erzählen, wie ich eigentlich zu dem ganzen Kram oder zu dem gekommen bin, was ich heute bin. Ich habe sogar eine Doktorarbeit geschrieben, um das zu sein, was ich heute bin und um in dem Thema weiterarbeiten zu können. Und da ging es genau um das Thema. Was sind die Voraussetzungen, dass Mitarbeiter bereit sind, persönliche Informationen in Softwaresystemen preiszugeben? War in dem Kontext von dem Produkt. Ich habe das damals gemacht, weil kein Headcount frei war in dem Team. Ich wollte unbedingt bleiben nach meinem Studium. Und dann kam Günther zu mir und sagte, hast du nicht Bock, eine Doktorarbeit zu schreiben? Dann könntest du bleiben. Und
Da ist ja wieder der rote Faden, ne?
Da ist der rote Faden, ne? Ich weiß nicht so recht. Und dann habe ich einen Doktorvater relativ schnell gefunden. Mit dem habe ich mich super verstanden. Der fand ganz cool, dass er aus einem kleinen Dorf kam, wo ein schöner Golfplatz ist. Und wir haben uns irgendwie gefunden. Also habe ich dann Doktorarbeit geschrieben und es ging genau um das Thema. Ja. Also Vertrauen spielt eine große Rolle.
Eine Riesenrolle, ne? Also wenn ich jetzt mal denke, New Work, Transparenz, Menschen vertrauen auch dem, was ein Unternehmen macht, plus ihr seid im Cloud-Business. Ich kann nicht oft genug sagen, das ist kein IT-Business, das ist ein Vertrauensbusiness. Ja, ich vertraue als Unternehmen, dass das gut läuft und das scheint eher ein gigantisches Standing zu haben. Da würde ich gerne einmal drin bleiben, weil es gibt bestimmt viele Unternehmen, die sagen, ja okay, Trust, Vertrauen, damit wollen ja Unternehmen werben. Das kannst du ja nur geben. Also wie habt ihr das, oder was hast du gelernt aus der Doktorarbeit?
Es ist sehr spannend. Also zum einen, die Kultur spielt eine große Rolle, Vertrauen spielt eine große Rolle. Vertrauen aufzubauen ist unheimlich schwer, Vertrauen zu zerstören passiert von einer Sekunde auf die andere, ja, ist ganz klar. Also das ist definitiv ein wichtiger Aspekt. Man kann durch die Softwarelösung selber natürlich auch gewisse Kontrollmechanismen einbauen, wo wir auch ganz viel Wert drauf legen, ne, dass die Daten sicher sind. Zum einen haben wir als SAP natürlich auch einen Vertrauensvorschuss bei vielen Mitarbeitern, was wir als Instanz, wo die Daten liegen, ne, als schon großes Vertrauen herrscht. Aber diese psychischen Faktoren sind eigentlich die entscheidenden. Also die Daten können so sicher sein, wie sie wollen, ja. Die können sonst irgendwo verschlüsselt, verschlossen liegen. Wenn der Mitarbeiter die Wahrnehmung hat, dass das Unternehmen mit den Daten was vorhat, dann ist jeder Atombunker hilft nicht, ne? Ja. Also diese Wahrnehmung ist entscheidend. Und dann ist immer die Frage, was kommt zuerst, ne? Henne-Ei. Erst die Software, um Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, hey, wir kümmern uns um euch Mitarbeiter, uns ist euer Wohlbefinden wichtig und nutzt sie mal und seht, dass wir nichts Böses tun. Oder muss ich zuerst Vertrauen aufbauen und danach dann die Software einführen? Mhm. Ne? Es ist ein bisschen
wobei wir natürlich schon auch ein paar Designprinzipien angewandt haben der Lösung, damit das Vertrauen auch hergestellt wird. Und ein Kernprinzip war zum Beispiel, es gibt keinen Informationsvorsprung für das Management. Ja. Also, dass alle die gleichen Informationen sehen, war uns ein ganz wichtiges Prinzip. Dann es kann keine Rückschlüsse auf Transparenz. Es kann keine Rückschlüsse auf, also, wenn bei der Einführung der Software jemand sagt, ich möchte Teamergebnisse sehen als Manager, dann dürfen sie alle sehen. Mhm. Und nicht nur der Manager. Also, mir ist das Thema Informationsvorsprung und super. Transparenz war uns da sehr wichtig. Ja. Du kannst jederzeit als Mitarbeiter sagen, ich steige hier aus, ich lösche meine Daten, dann sind die auch weg, wenn da mal Vertrauen verletzt worden ist aus irgendwelchen Gründen. Und wir haben auch klar Mechanismen eingebaut, um zu verhindern, dass Rückschlüsse auf Einzelpersonen gezogen werden können.
Nutzt ihr denn die Daten auch, um dem Individuum Feedback zu seinen Werten zu geben, die aber dann nur das Individuum
das
sehen kann?
Das ist ein Kernprinzip. Uns ging es echt darum, nicht nur ein Analyse-Tool zu haben.
Um das zu aggregieren auf Gruppenebene, sondern
dem Individuum. Es ist ja immer ein Zwischenspiel zwischen Team und Einzelnen. Ne? Ja. Jeder kann auch einen Beitrag leisten, dass es im Team die Stimmung besser wird. Oder jeder kann seinen Beitrag leisten, dass es ihm gesundheitlich besser geht. Deswegen war uns in dem Tool auch wichtig, dass wir nicht mit der Analyse stehen bleiben, sondern über Algorithmen eben vernünftige Handlungsoptionen aufweisen, was du als Individuum unternehmen kannst, um deine persönliche Situation zu verbessern.
Und die Aufforderung, Dinge einzugeben, kommt die spielerisch immer mal wieder oder macht man immer morgens einchecken, auschecken? Wie geht das?
Ja, genau. Also wir arbeiten natürlich auch mit so kleinen Nudges. Ne? Also dadurch, dass du eine App hast, die du auf deinem Handy installieren kannst, kannst du zum einen arbeiten mit Push-Notifications. Wir bauen aber tatsächlich auch ganz viel auf die Kultur im Unternehmen da wieder. Ne? Also du musst ganz klar, wenn du dich mit dem Thema Wohlbefinden am Arbeitsplatz auseinandersetzen willst als Unternehmen, dann ist es schon mal cool, eine App zu haben. Aber am Ende des Tages brauchst du auch Programme dafür und du musst was mit den Daten machen. Ne? Also im Endeffekt muss so ein Tool in den Alltag eines Mitarbeiters mit einfließen. Und es muss als soziale Norm so ein bisschen etabliert werden, sonst wird das auch nicht funktionieren. Also zu sagen, hey, ich kaufe jetzt diese coole App als Unternehmen und dann sagen, dann habe ich was für das Wohlbefinden meiner Mitarbeiter getan. Weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde. Ja. Aber der Mehrwert ist ein wichtiger Punkt und das ist auch tatsächlich die größte Erkenntnis meiner Doktorarbeit gewesen, das ist eine Überraschung. Wenn ein Mitarbeiter einen Mehrwert hat und der wahrgenommene Mehrwert größer ist als das wahrgenommene Risiko, hinter Daten preiszugeben, dann nutzt er sowas. Das ist genau das gleiche Phänomen, warum Menschen Facebook nutzen.
Ja, klar.
Also ist im Unternehmen genau das Gleiche.
Und wie habt ihr das eingeführt? Habt ihr große Schulungen gemacht? Oder ihr seid ein Riesenladen, das ist ja jetzt kein
wir machen das,
Selbstgänger.
Genau, also Big Bang haben wir bei uns bei SAP noch nicht gemacht. Wir machen das Land für Land. Okay. Also wir arbeiten wirklich auf Länderebene mit den HR-Kollegen zusammen und führen das auf Länderebenen ein. Also wir haben jetzt in der Schweiz eingeführt, sind jetzt mit vielen Ländern in Südeuropa gerade dabei, die ersten Schritte zu gehen. Und du brauchst halt wirklich in jedem Land jemand, der auch für das Thema verantwortlich ist und sich das auf die Fahne schreibt. Und wirklich mit den Daten, wie gesagt, arbeitet, für die Mitarbeiter Programme anbietet, Angebote zum Thema Wohlbefinden, Weiterentwicklung.
Und eben auch auf die Situation reagiert. Ne? Wenn nichts passiert, ein Unternehmen, ich einfach das Tool raushole, dann erleben wir das Gleiche, was wir bei Employee Surveys erleben. Ne? Du gibst Daten ab, gibst zum fünften Mal Feedback und zum fünften Mal passiert nichts. Ne? Irgendwann hörst du auf, Daten oder Feedback zu geben.
Eine ganz kurze Werbeunterbrechung, bevor es gleich mit On the Way to New Work weitergeht. In dieser Werbepause ist unser Partner Dr. Wolf, ein Familienunternehmen aus dem Herzen Ostwestfalens, nämlich aus Bielefeld. Und der eine oder andere von euch wird sagen, habe ich irgendwie schon mal gehört, aber ich weiß nicht ganz genau. Das ist es. Ihr kennt die Produkte, wie zum Beispiel Alpecin oder Bio Repair oder Plantur. Dr. Wolf ist eben ein Hersteller von Markenprodukten im Bereich Haar-, Haut- und Mundpflege in der Kombination Arzneimittel mit sehr viel Forschung und Cosmetics. Konkret geht es aber darum, dass dieses Unternehmen, was international agiert, als Familienunternehmen geführt wird, jetzt vor der Digitalisierung steht und sucht deswegen eben Leute, die dabei helfen können, wie zum Beispiel Data Scientists, Data Engineers, Head of Online Marketing, Junior Performance Marketing Manager. Und das ist interessant, denn ich habe mich eingelesen, ich kannte Dr. Wolf als Unternehmen nicht so gut vorher, fand es aber interessant, wie vorgegangen wird, dass man eben Gesetzmäßigkeiten in Frage stellt, nicht zu ängstlich, aber auch nicht zu verrückt vorgeht, also die Haltung im Mittelpunkt steht. Und Haltung ist bei Digitalisierung das Allerwichtigste. Und deswegen denke ich, lohnt sich das einfach mal auf die Seite zu gehen und zu gucken. Vielleicht ist das was für euch. Wir haben einen Link bekommen, der heißt omr.drwolfgroup.com. omr.drwolfgroup.com und Wolf schreibt man mit 2 F. Dort könnt ihr einfach mal raufschauen und gucken, ob was für euch dabei ist. Und jetzt geht's weiter mit On the Way to New Work.
Was würdet ihr denn aus eurer Erfahrung Unternehmen raten und sagen, hey, das ist ein guter Startpunkt? Egal, ob ich jetzt an der Kultur anfange, ob ich mit einer App anfange, ob ich mit einem Programm anfange, weil ihr habt jetzt sehr viele Erfahrungen und viele sagen so, boah, das ist so ein Berg, ich weiß gar nicht, wo ich loslegen soll. Wo würdet ihr anfangen?
Um was zu erreichen.
Zum Thema Wohlbefinden am Arbeitsplatz für Mitarbeiter, was ja ein großes Thema ist.
Also ich würde das Wohlbefinden nicht auf das Thema Gesundheit beschränken, ne? Ganz, ganz wichtig. Ne? Am Ende geht es um Wertschätzung der Mitarbeiter und Berücksichtigung des Individuums und seines individuellen Beitrags. Ne? Und du hast auch gesagt, passe ich? Ne? Passe ich zu meinem Umfeld, passe ich zu meiner Aufgabe, passe ich zu meinem Job, passe ich in mein Team? Ne? Und dass man das eben auch ernst nimmt, wenn ich Leute in eine Schablone presse, die der Jobbeschreibung heißt, dann werde ich über kurz oder lang eben sehr einen hohen Grad an demotivierten Mitarbeitern haben. Wie groß ist die Disengagement-Studie da von
Gallup? Ich wüsste, 87%, die neueste. 87% der Mitarbeiter sind nicht engagiert.
Genau.
Wo würde ich anfangen? Potenzial. Das
ist unfassbar.
Also, ganz schön traurig.
Also, das ist super traurig, aber ich sehe ja immer das Positive, ist immer wow.
Das Problem ist aber,
großartig noch schaffen, ne?
Das Problem ist aber, dass du keine Möglichkeit hast, dieses nicht genutzte Potenzial irgendwo zu messen im Unternehmen. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Du guckst halt auch die Zahlen, was du messen kannst, sind Kosten. Ne? Und wo du optimieren kannst, sind Kosten. Ne? Und Headcount und Co. Ne? Wo würde ich anfangen? Für mich fängt alles an mit meiner Haltung gegenüber meinen Mitarbeitern. Als Führungskraft, als Unternehmen. Es ist alles eine Frage der Haltung. Wenn ich eben glaube, ihr seid Ressourcen und ihr habt zu tun, was ich sage und das sind Dinge, die abzuarbeiten sind, dann ist es eine Haltung, die gewisse Effekte hat. Ne? Und ich eben sage, ich glaube, dass jeder einen positiven Beitrag leisten will und den Beitrag am besten leisten kann, wenn er die Dinge tut, die er am besten kann und auch am liebsten tut, dann ist es auch eine Haltung mit einem anderen Effekt. Ne? Und deswegen glaube ich, und hat heute Morgen der Professor Hüther auch schön erzählt auf der Bühne, es geht tatsächlich darum, die Haltung zu verändern im Unternehmen. Von den Führungskräften, da musst du anfangen, wenn die Führungskräfte nicht bereit sind. Und das fängt halt leider auch ganz oben an, wenn die Unternehmensspitze nicht bereit ist, an ihrer Haltung was zu ändern. Wirst du unten vielleicht ein paar Inseln kriegen, die ein bisschen was anders tun, aber es wird keine große Transformation.
Habt ihr denn auch Ansätze, dass ihr Mitarbeiter dazu ermutigt, wenn du sagst, ne, Wohlbefinden am Arbeitsplatz und bei einer so einer hohen Quote von Disengagement, dass man dann sagt, Mensch, wir haben Programme, damit Leute erkennen, das bin ich nicht. Ich bin gar nicht der Mediendesigner mit dem roten Faden, sondern ich bin eigentlich Informatiker oder ich bin doch der Rockstar. Also helft ihr da? Oder wie helft ihr da?
Es ist halt heute ganz stark in der Verantwortung des Personalverantwortlichen, ne? Seinem Mitarbeiter da zu helfen. Ich meine, wir leben ja alle in Strukturen, die ganz stark Headcount, Budget getrieben sind, ne? Und das ist mein Headcount, das ist mein Budget. Und wenn ich da einen rausgebe, dann habe ich weniger Headcount, weniger Budget, noch die gleichen Aufgaben, ne? Ist schon ein systemisches Problem aus meiner Sicht, ne? Heute ist es ganz stark in den Händen der jeweiligen Führungskraft, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern. Und natürlich werden wir dazu angehalten von HR. Und gibt es auch Möglichkeiten, solche Assessments zu machen. Wir haben so Mindfulness-Programme und Co., wo die Leute in sich gehen können und für sich rausfinden können, wo ist eigentlich was ist meine Bestimmung, passt es so, ne? Und natürlich gibt es dann auch die Möglichkeiten, das Gespräch mit seiner Führungskraft zu suchen. Wird unterschiedlich interpretiert, lass ich mal so sagen, in so einem großen Laden. Ne? Ich bin der festen Ansicht, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Dann macht es für beide Seiten keinen Sinn, da Dauerfrustration zu erzeugen. Ne? Und dann musst du auch bereit sein, wir leben in dem System von Headcount und Budget, Leute potenziell auch mal mit Headcount und Budget gehen zu lassen, auch wenn es dir dann als Abteilung schwerfällt, weil da ist eine Arbeitskraft weg. Ne? Aber am Ende des Tages wirst du, wenn der Mensch da bleibt, wirst du deinem Team schaden, du wirst dem Menschen schaden und es bringt alles nichts. Ne?
Ich habe großen Respekt vor dem, was ihr da gerade macht und ich kann mir vorstellen, dass da verschiedene Barrieren von euch überwunden werden mussten und auch Land für Land überwindet werden müssen. Ich stelle mir vor, dass sowohl HR-Leute, die das ja nicht erfunden haben, die ja ihre eigenen Tools und ihre eigenen Prozesse haben, überzeugt werden müssen und Führungskräfte. Und das fängt ja wahrscheinlich bei eurem Board an. Wie ist das gelaufen? Wie habt ihr das hingekriegt?
Willst du? Ja, gerne. Also eigentlich auch da ist eine große Herausforderung. Fangen wir mal so an. Es ist schon auch richtig, dass viele sagen, naja, ist nicht von mir erfunden, dann will ich es nicht, ne? So. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn du erfolgreich bist und siehst, dass du wirklich was verändern kannst, dann springen immer mehr Leute mit aufs Boot drauf. Und das ist auch was wir beobachten. Also gerade von unten, das ist eher so eine Grassroot-Bewegung. Von unten herab kommen die Leute und sagen, hey, wir finden das Thema interessant, lasst uns mal gucken, was wir bei uns im Land machen können. Ja. Und ich würde gar nicht so sehr sagen, dass es von ganz oben kommt. Das ist so im HR so die mittlere Schicht, die coolen HRler, die wirklich was verändern wollen, die was Neues machen wollen, die Offenheit haben, mal ein paar coole Tools einzuführen und einfach mal zu machen. Ja. Einfach mal machen. Das ist so das Ding.
Du fragst, was ist das Erfolgsmodell? Dranbleiben, kontinuierlich die Leute überzeugen, sie ins Boot nehmen, sich nicht ausgrenzen. Ne?
Und sie wahrscheinlich von Anfang an
mitnehmen.
Ne? Design Thinking, Kunde ist gleich im Boot.
Wir haben eine enge Kooperation mit unseren HR-Kollegen auch, die mithelfen, Dinge zu gestalten, auch neue Lösungen mitzugestalten. Wir haben das New Work Breakfast als auch eine Grassroot-Bewegung, die wir im App-House etabliert haben in Heidelberg, wo sich eben so New Work-Enthusiasten regelmäßig zusammenfinden und sich austauschen. Der Kreis wird auch immer größer. Also man merkt schon, wenn du mal reinrufst in die Organisation, da ist schon massiv Interesse dran, Dinge zu verändern. Und wie gesagt, kontinuierlich dranbleiben, Begeisterer finden, Leute finden, die sie unterstützen, die sie supporten. Nur so kriegst du es irgendwie hin.
Ne? Wie kommuniziert ihr intern? Also wenn ihr was macht, sag ich mal, wie groß seid ihr als Team und wie bringt ihr das in die Organisation? Also ganz hands-on, wo ihr sagt, schreibt eine E-Mail in die ganze Runde, so the 90s way? Oder,
ja, das Coole ist, wir werden ja mittlerweile bei der SAP, auch im SAP HR, als das Rollenmodell, wie wir künftig arbeiten, sehen. Betrachtet ist eine schöne Errungenschaft auch. Wir sind da viel unterwegs und dass wir auch draußen sind und viel drüber reden, bleibt natürlich auch unseren Mitarbeitern und Vorgesetzten und Kollegen nicht verborgen. Das Coole ist, ich weiß gar nicht, auf wie viele Webinare ich mittlerweile eingeladen worden bin, um über uns zu sprechen, was wir tun, wie sich die Arbeitswelt verändert. Wir hatten die Möglichkeit, im HR Leadership Team unsere Themen vorzustellen, wie wir uns die Arbeitswelt dazu gut vorstellen. Also es ist viel über, du musst halt Mut haben, rauszugehen, dir eine Meinung bilden, dazu auch stehen. Und dann aber auch drüber reden und gerade auch dann in-house Werbung dafür zu machen. Ne? Und dann tolle Leute im Team, die Sandra, die hier bei uns sitzt, noch super tolle Marketingfrau, die tolle Dinge organisiert, immer guckt, dass wir auch die entsprechenden Kanäle finden. Und wie gesagt, mittlerweile werden wir wir brauchen dich eigentlich fast gar nicht mehr, Sandra, ne? Es sind so viele Anfragen mittlerweile, dass wir uns gar nicht mehr drum kümmern müssen, irgendwo unterzukommen. Also es wird, die Botschaft wird verstanden und wird auch mittlerweile sehr, 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 sehr gern geteilt.
Könnt ihr was teilen über Sachen, die nicht funktioniert haben, wo ihr sagt, boah, da haben wir was probiert und es ist so richtig in die Hose gegangen. Wie geht ihr damit um?
Das Erste, was mir einfällt, ist das Innovation Board.
Ach, Sarah, die dunklen Punkte unserer Geschichte.
Come on, the dark side, we want it.
Das gibt immer 1000 extra Hörer.
Ja, okay.
Das muss 2000 geben.
Dann packen wir mal aus, ne?
Okay.
Nee, ich wollte, wann war das? Vor 2 Jahren, 1,5 Jahren?
Wir hatten 2,5 sogar.
Ja, wir waren ein relativ großer Bereich. Wir hatten zig Projekte. Wir waren nicht wirklich fokussiert. Irgendwie kamen sie alle zu mir als Head von dem Verein. Wir wollen noch das Projekt machen, wir wollen dafür einen Invest haben, wir wollen dafür einen Invest haben. Und ich irgendwann für mich gesagt habe, warum muss eigentlich ich immer entscheiden, was wir hier tun? Ne? Und ich hatte so eine naive Vorstellung, lass uns doch so eine Art Innovation Board etablieren, ne? Wo wir Vertreter aus Organisationen reinwählen, die quasi im Kollektiv über Invest oder De-Invest entscheiden. Mhm. In der Theorie ein toller Ansatz. Was wir komplett verpeilt haben, ist, dass wir machen öffentliche Sitzungen, da werden die Dinge öffentlich diskutiert, volle Transparenz, ne? Mhm. Leute stellen ihr Thema vor und wir bewerten, machen wir weiter, machen wir nicht weiter, ne? Das ist am Ende irgendwie so ausgeartet in den Tribunal, ne? Da kommt der Delinquent, darf sein Thema vorstellen und dann kommt Daumen hoch oder Daumen runter, ne? Von der Jury, ne? Da haben wir massiv unterschätzt, was es heißt, solche Dinge öffentlich zu debattieren.
Mhm. Welche Leute, die motivierst wahrscheinlich auch.
Genau, die waren extrem, die haben echt Angst gehabt, da reinzugehen zum Schluss. Ich habe gesagt, Leute, wir müssen hier mal die Notbremse ziehen. Das hat wirklich nicht funktioniert. Wir haben dann als erstes, was wir als nächstes gemacht haben, mir war klar, shit, wir haben hier verpeilt, wie wir Dinge kommunizieren. Wir haben die Basics nicht gehabt. Ne? Ich habe alle Mitarbeiter durch ein Kommunikationstraining geschickt. Ne? Das ganze Thema gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Ne? Wie ist das Kommunikationsmodell? Der kennt das Eisbergmodell. Ne? Was ich höre und was ich interpretiere, sind zwei unterschiedliche Dinge, was ich sage. Ne? Das war für viele ein Aha-Erlebnis. Ne? Und das möchte auch jedem raten, der in diese Richtung geht. Unterschätzt nicht die Bedeutung von Kommunikation bei Zusammenarbeit. Das ist für mich die Foundation von vernünftiger Zusammenarbeit.
Wasser auf die Mühlen. Ne? Wasser auf die Basics. Wo alle sagen, habe ich schon gehört? Nein. Mhm. Reingehen, machen.
Und erleben auch. Ja. Mhm.
Ja. Ich war ganz spannend. Wir hatten gestern so eine Vorabendveranstaltung hier von der NWX. Da hat die Joanna Breidenbach von Better Place gesprochen. Better Place ist eine soziale Spendenplattform. Die haben auch so ein Lab. Und die hat es auch beschrieben, als die sich quasi so auf die Fahne geschrieben haben, auch New Work einzuführen, sehr radikal, also auch so Holacracy an Anleihen genommen hat. Und sie gesagt hat, dass sie darüber alle gemeinsam auch erst gelernt haben, zu streiten und sich auszudrücken und gerade zu stehen, sich einzufordern. Ich habe mich da brutal ertappt gefühlt, weil ich auch jemand war, ich bin da jetzt auf dem Wege der Erläuterung, aber Fight or Flight, ne? Also entweder abhauen oder, wenn man in Konflikt kommt, überreagieren, laut werden. Und ich glaube, das kannst du einfach nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, Menschen Kommunikation beizubringen, weil wir lernen es in der Schule. Also ich habe es in der Schule nicht gelernt.
Ich habe nicht
gewaltfreie Kommunikation in der Schule gelernt.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht. Und ich glaube, ich bin die Jüngste hier.
Ja. Ja. Und vor allem, ich ertappe mich auch manchmal dabei, dass ich merke, oh scheiße, jetzt hätte ich mal wieder ein bisschen zurückhalten können. Es ist, man muss einfach reflektieren und merken, dass da ein Thema ist, und an dem jeder zu arbeiten hat.
Das, da fand ich, wie ich mal einmal auf das Thema von was wir mit Martin hatten, der über Zukunftsmodelle auch gesprochen hat, der hat ein ähnliches Thema angesprochen, meine ich mich zu erinnern, wo er sagte, naja, wie können wir halt Informationen von A nach B übertragen, ohne dieses Stolperfallen an Kommunikation, also neue Technologien, welche Rolle spielen Technologien, weil ihr seid ja nun eine Technologiefirma und wie nutzt ihr dieses Wissen, um zu sagen, gut, wie verbessern wir durch Technologie Kommunikation? Also gibt es irgendwas, wo ihr sagt, boah, guck mal hier, die App ist ja so ein Beispiel, oder so, nein, dann machen wir es sichtbar. Aber könnt ihr da was teilen?
unser eigenes kleines Tool, was wir für uns entwickelt hatten, um uns weiterzuentwickeln, wäre vielleicht ein schönes Beispiel. Das ist ein Positiv- und ein Negativ-Beispiel für mich. Zum einen, also wir haben so ein bisschen versucht, bei uns auch so ein bisschen diesen demokratischen Ansatz umzusetzen, ne? Entscheidungen im Team zu treffen, ob wir Themen weiter vorantreiben, auch für uns als Organisation. Und da ging es eben auch genau um das Thema Weiterentwicklung. Wie können wir uns gegenseitig im Team Feedback geben, um uns weiterzuentwickeln? Lange rumdiskutiert, wie wollen wir es machen? Wollen wir es face-to-face machen? Wollen wir dazu eine App machen? Soll es anonym sein? Soll es öffentlich sein? Soll jeder zuhören können? 1000 Dinge. Wir sind vor lauter Diskutieren nie zu einem Ergebnis gekommen und dann irgendwann habe ich gesagt, wir machen jetzt einfach mal. Ne? Und das ist für mich der negative Aspekt daran, dass wir dazu tendieren, zu viel zu diskutieren und nicht einfach erstmal machen und dann gucken, was sind denn die Nachteile, wenn wir es gemacht haben und danach lernen und verbessern, sondern wir diskutieren erst und zwar so lange, bis wir es dann einfach gar nicht machen, weil
da zu viel Diskussion. Da fehlt manchmal auch die Experimentierfreude.
Ne? Ja, das genau. Aber in dem Fall haben wir dann für uns selbst ein kleines Tool entwickelt, wo wir anonym uns gegenseitig Feedback geben konnten, um uns zu unseren Teamwerten, die wir definiert haben, weiterzuentwickeln. Und das war für mich persönlich ein ziemlich cooler Ansatz, wo man viel über sich selbst lernen konnte. Und wo man relativ wertfrei gesehen hat, ne, okay, was denken denn Leute, wie ich mich verhalte, ne, reflektieren kann und aber auch gar nicht wusste, wer das vielleicht war. Ne? Also in dem Fall, die Technologie hat unterstützt, dass Leute sich trauen, einem mal Feedback zu geben, weil wenn du einem ins Gesicht guckst, dann hast du ja immer Hemmung, vielleicht auch die Wahrheit zu sagen. Ne? Also ein sehr schönes Beispiel, wie du Feedback geben kannst über einen anonymen Kanal. Es gab einige, die sogar die Entscheidung getroffen haben, ich mach's nicht anonym, ich krieg jetzt die Anfrage von dir oder von irgendjemandem willkürlich aus dem Team, Feedback zu geben und dann gehe ich auf die Person tatsächlich direkt zu. Mhm. Ja, also das ist ziemlich oft passiert. Und eigentlich kam der Trigger da über ein Tool. Ja? Mhm. Also über eine Softwarelösung kam der Trigger, mit anderen Leuten tatsächlich mal zu reden.
Ja, ja. Wobei ich sagen muss, für mich ist so ein Tool, es geht nichts über die direkte menschliche Aktion, da bin ich 100% überzeugt.
Du bist aber ein offener Mensch, der das gerne macht. Ja? Also es gibt Leute, die sind da nicht so, die haben da
ja, Lust. Und das war für uns auch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur ein Zwischenschritt. Im Ziel hatten wir eigentlich schon vor, dass man sich hinsetzen kann, miteinander reden kann und einfach mal kommunizieren kann, wie man den Gegenüber wahrnimmt.
Anonym ist ja schon auch gefährlich. Ne?
Also, absolut.
Das anonym. Wir haben 6 Firmen-Values und jeder Mitarbeiter darf jeden daran bewerten. Aber wir trainieren die Leute dann halt in diesem Feedback geben. Ja.
Haben
Weil
wir
bei
auch
uns
gemacht,
war ganz klar Feedback, die wollen es nicht anonym machen.
Ja. Mhm. Da war der Unterschied, ne? Also 20, 30 Leute versus 60.000.
Aber die so eine Abteilung hat ja wahrscheinlich nicht 60.000 Leute.
Nee, nein. Ich finde ganz irre, wir haben mal einen Gast gehabt bei uns, Jenny Pudewils, die hat eine Software mit einem Partner zusammen entwickelt, die einen ähnlichen Ansatz hat. Es ist ein Plugin, was du mit deinem Mail-Konto verbindest und du wirst quasi immer wieder dazu aufgefordert, Feedback zu geben, one-on-one, one-to-many, und kannst auch unaufgefordert geben. Und im Hintergrund läuft ein Algorithmus, der aus diesen Feedbacks deinen individuellen Weiterbildungsbedarf und auf aggregierter Ebene für die Firma den Weiterbildungsbedarf, was ich auch einen wahnsinnig coolen Ansatz finde, wo ich sage, Software kann heute so viele coole Sachen lösen und ich glaube, dass wir da im New Workspace noch einiges sehen werden.
Also, das glaube ich auch. Ja. Ich meine, aus meiner Sicht muss es die Software dir als Individuum helfen. Es darf nicht dazu führen, dass Leute darüber bewertet werden und darüber auch eine Entscheidung getroffen wird. Die Art von Leuten wollen wir hier nicht mehr im Unternehmen haben. Ne? Ja. Also das ist ganz wichtig. Was wir gelernt haben, Feedback muss immer im Kontext sein. Ne? Wenn ich Feedback bezüglich Leistung gebe, werde ich ein anderes Feedback bekommen, wenn ich Feedback zu Verhalten und Lernpotenzial habe. Ne?
Das ist eben genau die Sache, dass du dann aufgefordert wirst, zu sagen, ich habe doch gerade dieses Projekt gemacht, wie war deine Erfahrung? Dann eben sagen, wie hast du mich als Manager erlebt? Ne? Also genau dieses sich darin trainieren, Feedback zu geben und Feedback anzunehmen.
Das haben wir übrigens auch eingeführt bei uns, so ein kleines Tool, wo wir auch Manager-Feedback gegeben haben, also dass die Mitarbeiter Chance hatten, dem Manager zu geben, Feedback zu geben, wie sie ihn wahrnehmen. Ich habe das dann so weit getrieben, dass ich das Feedback auch tatsächlich im Team geshared habe. Also wie nehmt ihr mich wahr und mit denen auch diskutiert haben, wo seht ihr Handlungsbedarf für mich? Ne? Mhm. Das ist einfach wichtig, weil ich bin ja auch nur Mensch. Ich mache uns alles richtig, ne? Und ich habe meine Wahrnehmung und meine Muster. Ne? Mhm. Es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass auch ich die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln als Führungskraft.
Wenn ihr jetzt mal Future of Work, und jetzt denkt ihr nochmal wieder ein paar Jahre weiter, auch als Unternehmen, was sehr weit immer vorne und schnell dabei ist. Was sind Themen, die jetzt in Zukunft noch kommen, die ihr seht? Die ihr für euch vielleicht schon seht oder wo ihr sagt, so, das könnte ein Feld sein, Zukunft der Arbeit.
Du meinst jetzt organisatorisch oder von Arbeitswelten
her? Jetzt mal, ich habe ja gelernt über euch beide, dass ihr euch die Themen so nehmt, auf die ihr Lust habt. Und die, auf die ihr keine Lust habt, die macht ihr nicht. Nein, ich würde gerne wissen, wenn du sagst, Mensch, also wir erleben jetzt beispielsweise sehr offenes, sehr transparentes Arbeiten, wie wir uns Teams zusammenstellen und wir haben in Zukunft Tools, wie wir noch schneller zusammenarbeiten, noch agiler sind, noch offener kommunizieren, keine Ahnung. Also irgendwas, wo ihr sagt, das ist ein Zukunftsthema, funktioniert noch nicht, aber wollen wir hin.
Wo ich ganz klar Potenzial sehe, ist, wir werden heute zum Beispiel interessante Projekte gestafft. Ne? Mhm. Klassischer
kauf
Fall.
Kaufe ich jetzt schon das Produkt.
Gibt es einen Projektmanager, du suchst dir Leute aus, der darf dann seine Organisation gucken, die 5 Leute haben Zeit, komm rein damit und ab durch die Decke. Ne? Ob die Leute Bock auf das Projekt haben oder nicht, fragt keine Sau, ihr seid halt Ressourcen, die gerade Zeit haben. Ne? Wo ich eigentlich hin will, ist, warum schaffen wir es nicht, als Organisation interessante Themen auszuschreiben? Ne? Das ist ein Projekt, da haben wir Bedarf, das sind die Themen, die dann anfallen, das ist die Domäne, das ist die Expertise, die wir brauchen. Und dass du die Möglichkeit schaffst, dass Leute Projekte finden und interessante Themen finden, wenn Projekte die Leute finden. Das ist so ein Thema, wo ich sage, da müssen wir dringend hinkommen. Weil, und da geht es auch nicht nur darum, dass ich ein Projekt finde, wo ich meine aktuellen Kenntnisse am besten anwenden kann. Da geht es auch darum, Themen neu zu arbeiten, weil auch Lernen, ich glaube, da sind wir heute immer noch massivst auf dem Holzweg zu glauben, wenn ich einem eine Schulung anbiete, dass er dann irgendwas gelernt hat. Wenn ich einen Kurs besucht habe, dann habe ich eine Idee davon, was das Ding sein könnte. Als Softwareentwickler machst du mal einen Kurs maximal, um mal die Sprache kennenzulernen. Aber du lernst dann bei Doing, über Stack Overflow, die Experten konsultieren, ne? Die Möglichkeit haben, das dort Dinge auch praktisch anzuwenden. Ne? Da muss es auch dramatische Veränderungen geben. Mhm.
Wie holt ihr euch Inspiration? Was ist eure Quelle?
Also ich bin, weiß nicht, was du machst. Ich lese sehr viel. Ich bin ein Schmöker, möchte auch was in der Hand haben. Finde es super, so ein Blatt Papier zu spüren.
Hast du ein paar schöne Buchtipps für unsere Hörerinnen und Hörer, irgendwie, wo du sagst, die haben dich wirklich weitergebracht? Ist egal, ob Fachbücher oder Literatur.
Ja, JavaScript for Professionals, nee. Was hat mich früh begeistert? Ich habe die Buchserie von Jim Collins gelesen, Good to Great und Co., kennt ihr wahrscheinlich auch. Ne? Das war so die erste Literatur, mit der ich mich auseinandergesetzt habe. Auch diese Idee dieses Level-5-Leaders fand ich sehr spannend, die er da entwickelt hat. Pink hat mich sehr interessiert und begeistert. Auch vom Schreibstil fand ich den sehr, 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 sehr cool. Ne? Hermel habe ich gelesen. Future of Management, auf Deutsch Ende des Managements, weil immer die Übersetzung gemacht hat. Fand ich auch ein sehr spannendes Buch. Mein All-Time-Favorite ist Maverick von Ricardo Semler. Das hat mich so fasziniert, dass ich tatsächlich nach Brasilien bin und all die Leute, bis auf ihn selbst persönlich kennengelernt habe, die da im Buch so vorkamen. Das war ein super tolles Erlebnis, die Leute kennenzulernen.
Wenn wir jetzt bis 3 Uhr hier sitzen bleiben, dann wirst du ihn gleich kennenlernen, weil er wird hier gleich interviewt in diesem Raum.
Ich bleibe einfach sitzen hier. Er ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, auch ein paar TED-Talks von ihm gehört. Also finde ich super spannend und auch, was er beschreibt, wie er diese Transformation in seinem Unternehmen.
Haben wir noch nicht genannt bekommen als Buch.
Nee. Also kann ich nur empfehlen. Also er hat noch
ein Seven-Days-Weekend. Das Semco-Prinzip. Also das, ich weiß nicht, ob das erste war, aber.
Das erste ist ein Maverick, da hat er tatsächlich seinen Werdegang geschrieben. Und dann hat er noch ein 7-Days-Weekend rausgeschrieben. Fand ich dann nie mehr ganz so erkenntnisreich. Also das Maverick fand ich echt ein ganz tolles Buch. Dann gibt es noch so Literatur, The Learning Organization und so, das kommt so ein bisschen hinterher. Ja. Aber das waren so die Themen, mein Lalu kennt jeder, das brauchen wir noch zu erwähnen. Das
kommt kann man immer mal wieder
Podcast wahrscheinlich vor bei euch. Ne?
Ja, auch nicht
sehr unterschiedlich.
Ja. Wenn wir heute das erste Mal auf der auf der Bühne hier erlebt. Wir haben Christopher dann heldenhaft, obwohl es auf der großen Bühne war, sich sofort auf ihn geworfen und angekettet. Und ich habe eben dann nochmal, habe ich mich jetzt auch noch getraut und wir haben eine gute Chance, dass wir ihn auch, jetzt nicht hier, aber sehr dass cool. wir ihn dann besuchen, vier Stunden, also irgendwie zwischen New York und Toronto. Ja. Endlich mal wieder ein Grund.
Ja, ach, wenn wir gerade mit Leuten auf der Bühne, den Hüter habe ich auch gelesen. Ja. Auch ja, ein auch sehr, sehr interessanter ja. Mensch.
Wie ist es bei dir?
Ich lasse mir die Bücher zusammenfassen von Günther.
Günther Blick ist.
Ja, cool. Also seine E-Mail-Adresse nennen für alle.
Er sagt immer, ja, ich muss das Buch lesen. Dann sage ich, um was geht's denn? Und dann erzählt er mir eigentlich schon alles, was ich wissen muss. Toll. Also ist immer sehr praktisch. Pink war eines der wenigen, die ich tatsächlich komplett selbst gelesen habe. Viele, in die ich reinlese.
Du hast das 10-Minuten-Video ganz geguckt wahrscheinlich, ne?
Auch das habe ich gesehen. ja, ich bin tatsächlich nicht so die Leseratte, wenn es um meine geschäftlichen Aspekte geht. Ich lese viel im Internet nach, natürlich, ne? Ich liebe den Business Punk, den lese ich regelmäßig, Brand 1. Also eher so die aktuellen Dinge. Ja. Bücher, wie gesagt, lasse ich mir von Günther zusammen.
Und natürlich hören wir eure Podcasts.
Ne? Eure Podcasts höre ich, ja.
Super ja. spannend fand ich den Ameisenmenschen. Ne?
Ja, cool.
Der war echt extrem.
Ja, der war
cool,
sehr lustig. Ja,
wir haben einige Ameisen, Philipp. Ameisen-Philipp.
ja, das ist cool. Eigentlich. Schön. Letztes cooles Buch, was ich gelesen habe, war Quality Land von Marc-Uwe Kling. Sehr cooles Buch.
Mhm. Das sind diese zwei Ausführungen, ne? Schwarz-Weiß.
Genau, ich habe die schwarze Version gelesen.
Also Böse Zukunft.
Die Böse Zukunft, es ist.
Ach, ja, das war die Zeit, wo du deponiert
hast. Ausgaben, ne? Weiß ins Schwarz,
sehr
die
lohnenswert.
Gute Zukunft, die böse Zukunft.
Wow, ja,
das ist cool. Lohnenswert zu lesen. Also
aber eher als Fiction, also nicht als Fachbuch,
ja,
sondern als
genau. Fiction. Es ist fiktiv, aber es ist sehr spannend, wie man sich vorstellen kann, dass die Zukunft, die er darstellt, gar nicht so weit weg ist.
Ja.
Ja.
Cool, vielen, vielen Dank.
Genau, ich habe noch eine allerletzte Frage. Wird es SAP Worklife für Kunden irgendwann zu kaufen geben oder bleibt das ein internes Thema?
Gibt es schon
sogar. Gibt es schon sogar. Boah, wie schlecht vorbereitet.
Oh. Normal recherchierst du doch
das rausschneiden. Mensch.
Oh, oh.
Du bist doch immer derjenige, der gut vorbereitet.
Ja, stimmt, habe ich gerade gemeint. Okay.
SAP Worklife gibt es schon zu kaufen. Wir sind seit circa einem Jahr auf dem Markt.
Kostet wie viel?
Oh, darf ich das verraten? Sehr günstige SAP-Software natürlich.
Kannst du sagen. Geht noch wahrscheinlich per Arbeitsplatz pro Monat, ne?
Sandra hat gerade hinter dem Kopf geschüttelt. Kein Preis. Das ist eine Cloud-Lösung. Wir wollen ja hier jetzt auch keine Werbung machen.
Nein. Ich fand es aber wahnsinnig hilfreich, mal den Prozess dahinter zu sehen. Viele Unternehmen haben es nicht. Man muss sich eh mal angucken, passt es für uns? Und da steckt ja eben viel mehr dahinter als eine Software.
Absolut.
Das ist ja das Großartige. Finde ich cool.
Habt ihr noch was ihr uns gerne fragen wollt, sagen wollt?
Ja, macht auf jeden Fall weiter. So, ich genieße sehr eure.
Wir bleiben jetzt hier sitzen, bis Ricardo reinkommt und dann gucken wir mal, ob wir gleich spontan
Nachklapper haben.
Denkt, dass wir sein nächster Termin sind. Mal gucken.
Ja, das ist eine coole Idee. Also vielen Dank.
Vielen Dank
euch. Danke für die Einladung.
Danke.